Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Es geht heute um ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, Transgenerationstrauma. Und ich habe noch einmal Maria Sanchez zu Gast, die bereits in der vorherigen Woche über das Thema emotionales Essen mit mir gesprochen hat. Maria ist selbst Traumatherapeutin, Autorin und spirituelle Begleiterin. Darüber hinaus ist sie die Gründerin der spirituellen und psychologischen Bewegung Essential Call, Sehnsucht und Hunger. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo liebe Maria, herzlich willkommen zur zweiten Folge, die wir hier gemeinsam aufnehmen. Ich bin immer noch ganz beseelt von der vergangenen Episode und ja, erstmal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Oliver. Ich fand unser erstes Gespräch auch ganz wunderbar und freue mich dementsprechend jetzt auch auf die Fortsetzung, auf das neue Gespräch.
Ja, das Thema, was wir heute in den Mittelpunkt stellen möchten, ist das Generationstrauma. Aber ich möchte vorher nochmal auf dein neues Buch eingehen, weil ich es wirklich faszinierend finde, weil es mich abgeholt hat und weil es einfach auch ein wichtiges Buch ist. Und manchmal, wenn es am Ende einer Episode erst erwähnt wird, so wie in der letzten Woche, dann verschwindet das so ein bisschen. Und deswegen möchte ich es hier nochmal am Anfang reinbringen. Der blinde Fleck. Und es geht natürlich wie in all deinen anderen Büchern, deiner Arbeit um emotionale Selbstbegleitung. Aber ich gebe dir das Wort. Wo bist du da für dich angekommen? Das spiegelt ja auch so ein bisschen das Buch wider.
Ja, genau. Also ich habe ja vor vielen Jahren bei meinem ersten Buch, den ersten drei Büchern, bin ich gestartet ja mit dem Thema emotionales Essen. Die Selbstbegleitung, die emotionale Selbstbegleitung stand immer im Zentrum. Und da aber ja auch unter der Essproblematik alle anderen psychischen und psychosomatischen Symptome ja zu finden sind, ob das eine chronische Erschöpfung ist, eine Depression, ob das Migräne ist oder was auch immer, Depression und so weiter, war klar, nach einigen Jahren, in denen ich eben auch Veranstaltungen gegeben habe, Seminare gegeben habe, dass mich Leute natürlich angesprochen haben und gesagt haben, aber Maria, man kann es doch auf alles anwenden. Und ich dann immer sagte, ja klar, das ist wichtig, dass du das dann eben auf die jeweiligen Symptome, die unterhalb des Essens, des Essproblems liegen, auch anwendest, wenn du möchtest. Und dann hat mich irgendwann der Mann einer Teilnehmerin, einer Seminarteilnehmerin angeschrieben und sagte, liebe Frau Sanchez, muss ich denn erst eine Essproblematik entwickeln, damit sie mir ebenfalls die emotionale Selbstbegleitung zeigen, denn ich habe bestimmte Symptome und meine Frau sagt, das kann man auf alles anwenden. Und so habe ich vor einigen Jahren mittlerweile ja das Ganze geöffnet. Und jetzt gibt es die emotionale Selbstbegleitung an sich und es gibt die emotionale Selbstbegleitung speziell am Essen entlang. Und am Essen entlang heißt das Sehnsucht und Hunger. Und an allen anderen Symptomen entlang heißt das Essential Core. Und mein vorletztes Buch, Die revolutionäre Kraft des Fühlens, da habe ich das erste Buch gehabt, wo ich es eben geöffnet habe, das ganze Thema. Und das war ja, wenn ich sagen darf, eben auch sehr erfolgreich, dieses Buch, sodass ich für mich eben beschlossen habe, ich vertiefe das Ganze anhand der Rückmeldungen, der Fragen, die kamen. Und das neue Buch, Der blinde Fleck, der Untertitel ist Unsere psychischen und psychosomatischen Symptome als stärkste Verbündete, möchte eben gerne auf einen blinden Fleck aufmerksam machen, der aus meiner Sicht, das sage ich, möchte ich immer wieder betonen, mit großem Respekt vor anderen Ausrichtungen, der auf einen blinden Fleck in der Psychologie und in der Annäherung an Spiritualität aufmerksam macht. Und mir ist natürlich klar, es gibt nicht die Psychologie oder die Spiritualität, aber die Ebene, von der ich in dem Buch spreche, die ist unterhalb der verschiedenen Strömungen, weil ich eben respektvoll auf einen universalen blinden Fleck aufmerksam machen möchte. Und ich spreche ja auch von einer emotionsbasierten Spiritualität. Aus meiner Sicht können wir die Psychologie nicht aus der Spiritualität wegdenken oder rausnehmen. Und wir können auch nicht eine Psychologie anwenden, die nicht die höheren Dimensionen unseres Seins mit einschließt. Es ist ja erstmal wie ein großer Widerspruch, wenn man sagt, die meisten psychologischen Ausrichtungen wollen das Ich stärken und die meisten spirituellen Ausrichtungen wollen das Ich überwinden. Und dieser Widerspruch, wie der in einem größeren Kontext zu fassen ist und wie unsere psychischen und psychosomatischen Symptome dabei so eine wichtige Rolle spielen, darum geht es eben auch in diesem Buch.
Ja, meine Empfehlung auf jeden Fall. Wir werden es natürlich auch verlinken in den Shownotes und unter dem Video, sowie auch alle anderen Kontaktdaten von Maria. Ja, ein blinder Fleck, der mir so ein bisschen, der in die Sicht gekommen ist für mich, ist vor einigen Monaten eigentlich erst durch den Verlust beider meiner Eltern in diesem Jahr, bin ich mit dem Thema Generationstrauma konfrontiert worden und konnte da nicht so wirklich erstmal anknüpfen oder was mit anfangen. Aber vielleicht kannst du mal drüber sprechen, was bedeutet das für dich? Ist das überhaupt der richtige Ausdruck oder heißt es Transgenerationstrauma? Ich bin gar nicht sicher, weil irgendwo habe ich beides mal gehört.
Genau, also Transgenerationstrauma ist so das, was gängig ist, aber ich habe auch schon gehört, Generationstrauma. Letztlich finde ich es gar nicht entscheidend, welchen Namen man gibt. Wichtig ist, dass das Wort Generation da drin vorkommt, dass eben deutlich wird, der größere Bogen wird hier gespannt, dass es über das Individuum hinausgeht. Und das ist eine sehr mächtige Sache. Also, dass wir tatsächlich beginnen, in Kategorien zu denken und auch zu blicken, die eben nicht nur das Individuum an sich betrachtet, sondern das, was eben auch an Linie da ist. Also, in welcher Linie steht eigentlich das Individuum? Oder wie ich es sogar, wenn es um den Bereich der Spiritualität geht, wie ich es auch sehe, was ist eigentlich mit uns auch als Menschheitsfamilie? Ja, wir sind ja letztlich alle in einem Evolutionsprozess. Wir haben ja nicht nur eine biologische Evolution, wir haben ja auch eine Bewusstseinsevolution. Und das meine ich nicht in einem verklärten esoterischen Sinne, sondern wirklich ganz down to earth. Und sich da zu positionieren innerlich und zu merken, okay, was ist, wenn ich jetzt erstmal meine Familie überhaupt betrachte? In welcher Linie stehe ich da eigentlich? Und ich meine das nicht im Sinne von Familienstellen oder so, das gibt es ja schon lange und das kann sehr wertvoll sein. Das ist also auch da nichts gegen. Es kommt ja immer darauf an, wie wende ich es an. Nur der Ansatz, den ich vertrete, Oliver, der geht mehr in die Richtung, es landet ja bei uns. Ja, also alles, was in mir auftaucht, gehört erstmal zu mir. Und jetzt gibt es manchmal Menschen, die vielleicht sagen, aber dann merke ich, es geht ja um meine Mutter. Und das gehört ja nicht zu mir, also gehört es auch zu meiner Mutter. Und dann müsste ich das doch meiner Mutter zurückgeben. Und dann gibt es ja bestimmte Rituale, die man machen kann. Und ich sage dann eben häufig, na ja, und deine Mutter kann sagen, es gehört auch nicht zu mir, es gehört zu meiner Mutter. Und so geht es immer weiter. Aber irgendwann muss irgendjemand es zu sich nehmen. Irgendjemand muss irgendwann das zu sich nehmen. Und wenn es bei dir landet, bist du vielleicht der allererste in deiner Linie, deiner familiären Linie, der überhaupt die Möglichkeit hat, weil der Zeitgeist heute ein anderer ist, weil du vielleicht die inneren Ressourcen hast, das tun zu können, der beginnen kann, an der Stelle in die Tiefe das Ganze zu begleiten. Und du tust es nicht primär für deine Mutter oder für deinen Vater, du tust es für dich, denn wenn deine Mutter ein Trauma hatte oder dein Opa im Krieg war und bestimmte Traumata in der Linie sind, und das ist ja in der Regel der Fall, dann bist du hineingeboren worden in ein traumatisiertes Feld. Wenn niemand es bis dahin aufgearbeitet hat, dann wird man dich nicht als Kind so willkommen heißen können, wie jemand, der mit sich im Frieden ist und einen Seinsraum öffnet und sagt, ich heiße dich willkommen, sei wie du bist. Ich werde die Seiten, die du als Kind mir zeigst, die in mir noch mit ganz viel Schmerzen, Macht, Ohnmacht, Dynamiken verwunden sind, werde ich nicht annehmen können. Mit anderen Worten, ich erleide als Kind schon eine Grundverletzung, weil ich in ein traumatisiertes Feld hineingeboren bin. Und dadurch wird es auch zu meiner Angelegenheit. Wenn ich es also für mich beginne, wenn ich beginne, diesen sehr verletzten Seiten in mir heilsam zu begegnen, dann hat das natürlich eine Auswirkung auch auf das Familienfeld. Aber es beginnt bei mir.
Das klingt so jetzt danach, tritt in deine Verantwortung, ohne das jetzt in irgendeiner Weise pushy zu empfinden, sondern eher als Einladung. Du kannst in deine Verantwortung treten, ist vielleicht ein bisschen adäquater gesagt, um etwas zu lösen, was dann der nächsten Generation wieder zugutekommt. Oder vielleicht auch sogar, und das frage ich jetzt mal mit dem Fragezeichen, dem Teil der Familie, der vielleicht auch noch da ist. In meinem Fall ist es jetzt ein Bruder. Und sicherlich gibt es da bei beiden einiges zu heilen, weil meine Eltern sind beide kriegstraumatisiert, ne, beide auf ihre eigene Art und Weise gewesen. Und mein Vater hat sich das Leben genommen, was dem Ganzen nochmal eine ganz andere Dimension gibt. Ne, und da kommen dann natürlich im Nachhall, jetzt insbesondere, wo so die akute Trauerphase langsam abklingt, dass diese Fragen alle, ne, was ist da alles schiefgelaufen und warum? Was ist in diesen Familien, was hat da gewütet und was kann ich tun, damit das sich nicht noch weiter trägt?
Wow, also ich möchte erst mal sagen, das tut mir sehr leid, wenn du sagst, dein Vater hat sich das Leben genommen. Das ist eine tiefe, sehr schwere Sache.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Maria. Das ist sicherlich für jeden, der betroffen ist, in dem Familienverbund so etwas erlebt. Das ist etwas, damit rechnet man einfach nicht. Da kann man sich nicht drauf vorbereiten. Das passiert und da kommt eine Menge natürlich hoch an.
Wie alt warst du denn, als er sich das Leben genommen hat?
Das ist dieses Jahr erst gewesen. Also im Februar, ja. Also das ist noch sehr frisch.
Oh, wow. Das ist ja wirklich noch frisch, du meine Güte. Und du hast ja gesagt, deine Mutter ist auch in diesem Jahr gestorben. Habe ich das richtig
verstanden? Die ist 4 Monate später, ist sie ihm gefolgt. Sie war demenzkrank und sehr, sehr stark kriegstraumatisiert, hat mehrere Jahre in einem Kinderheim in Polen zugebracht in den Nachkriegsjahren und oder eigentlich noch während des Kriegs, muss man sagen. Und als er dann auch vorbei war im Zweiten Weltkrieg und ist dort sehr misshandelt worden, also auf übelste Art und Weise. Und das ist natürlich etwas, wo du sehr treffend gesagt hast, eine intakte Familie oder ein intaktes Paar bringt ein Kind anders auf die Welt oder Kinder in diesem Fall anders auf die Welt als Menschen mit so einer Geschichte und die vielleicht auch in dieser Geschichte gefangen sind, was ja offensichtlich auch der Fall war. Also für meinen Vater natürlich rückblickend kann ich das sagen, für meine Mutter weiß ich es auch.
Ja, und da, du hast ja eben auch von dem Wort gesprochen, Verantwortung. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in der das Wort leider so oft missverstanden wird. Ne? Du hast das ja eben auf eine sehr unterstützende Weise gemeint, als du gerade davon sprachst. Aber oft ist das so, ne, nimm die Verantwortung zu dir und dann ist das, wie du gerade meintest, so pushy, hast du es eben genannt. In dem Wort Verantwortung steckt ja das Wort Antwort.
Ja.
Also es geht ja überhaupt erstmal darum, kann ich dem, was in mir aufkommt und was an meine Bewusstseinstür klopft, kann ich überhaupt darauf antworten? Kann ich überhaupt die Verantwortung übernehmen? Bin ich in der Lage? Oder fühle ich mich überfordert? Möchte damit nichts zu tun haben, dissoziiere und so weiter. Und ich finde, eine Verantwortung zu übernehmen, ist eine wirklich große Sache, wenn es nicht eine konditionierte, du solltest aber mal deine Verantwortung übernehmen, ist. Ne? Und wenn du sagst, dass dein Vater sich das Leben genommen hat, dann, also wie du gerade meintest, da kommt ja ganz viel, ne, bestimmt nochmal nach oben. Und da sich auch die Zeit zu nehmen. Also für mich war, als meine Mutter gestorben ist vor einigen Jahren, da habe ich das sehr, sehr, sehr stark energetisch gefühlt. Ich wusste nicht, dass sie, also sie war krank, aber das Krankenhaus hatte noch gesagt, dass sie an diesem Wochenende sicher noch nicht sterben wird, also dass es noch nicht so weit ist. Und dann war eine bestimmte Uhrzeit und ich war am Schreibtisch und merkte, wow, es haut mich um. Ich wusste sofort, hier ist irgendwas ganz Schlimmes passiert. Und dann ist sie da auch zu dem Zeitpunkt gestorben. Und für mich war so wichtig, weiß nicht, wie das für dich ist, ich habe mich dann 3 Tage ganz zurückgezogen und habe unfassbar viel geweint und spürte, es war ganz abgefahren, ich weine gar nicht um sie, ich weine für sie.
Ja.
Und weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst.
Ja, total. Also das berührt mich gerade sehr tief. Genau das ist der Fall und das mache ich immer noch. Das ist noch lange nicht vorbei, denn sie ist einen Leidensweg gegangen in ihrem Leben. Und als Kind, klar, wir können in der Esoterik sagen, ne, wir haben uns dieses Leben ausgesucht, wir haben uns vielleicht auch die Eltern ausgesucht, aber das nimmt nicht das Gewicht dieser Geschichte. Und was meine Mutter als Frau, als junges Mädchen, als Kind in diesen unterschiedlichen Phasen ihres Lebens durchleben musste, ne, als Waisenkind, später ist zwar ihr leiblicher Vater nochmal aufgetaucht, wollte aber nichts von ihr wissen, sie ist dann mit 7 Jahren, ist sie adoptiert worden und in eine wunderbare Familie gekommen, die aber gar nicht ausgerüstet waren dafür, so jemanden aufzufangen, ne, der jahrelang misshandelt worden ist in einem Kinderheim zwischen 2 und 7 Jahren, also 5 Jahre im Prinzip. Nun, wir wissen gar nicht, was da alles passiert ist. Das ist erst so in ihrer Demenz ist dann viel am Ende ihres Lebens und in den letzten Wochen an die Oberfläche geschwappt, was uns alle zutiefst schockiert hat. Und die Frage dann auch in meinem Raum stand, sie war in einem Pflegeheim am Ende. Ist das wahr, was die Frau erzählt oder nicht? Und ich kannte halt viele Geschichten schon oder einige Geschichten, die meine Mutter schon früher, an die sie sich erinnert hat, die sie sehr vorsichtig dann immer wieder erzählt hat, wenn es adäquat war. Aber es fiel dann am Ende durch die Demenz eben, da öffnet sich ja etwas im Menschen, da kommt diese Authentizität an die Oberfläche, die vielleicht sonst nie da war. Und da habe ich sie nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen dürfen. Und klar, man kann nicht genau sagen, ist das jetzt linear oder alles so genauso korrekt, wie sie es beschreibt. Aber ich weiß, dass sich ein Mensch was nicht ausdenken kann. Das ist,
ist und vor allem ist spielt es ja vielleicht dann auch an einem bestimmten Punkt gar nicht mehr so die Rolle. In ihrer inneren Welt ist das genau so. Ne?
Genau.
Das heißt ja, sie hat die ganzen Jahre die Hölle in sich. Ne? Und wenn die Abwehrkräfte dann schwinden, wenn es nicht mehr unterdrückt werden kann, weil in dem Falle über Demenz eben diese Grenzen schwinden, dann kann das ja auch heftig sein, also auch für die Angehörigen, das so zu hören. Und ich finde, an der Stelle wirklich zu spüren, auch authentisch bei sich zu fühlen, ja, mit den Tränen, mit dem Weinen, für die Tragödie eines Lebens, ja, das ist ja in dem Falle, hat sie ja auch ein ganz schlimmes Leben gehabt. Also im Falle meiner Mutter war es mir eine Ehre, die Tränen weinen zu dürfen. Und ich möchte ganz doll sagen, da habe ich ja auch Videos drüber gemacht und so und auch viel drüber gesprochen auf Veranstaltungen, ich verzeihe nichts.
Ja.
Ich verzeihe nicht, was in meiner Kindheit geschehen ist. Und ich bin im tiefsten Frieden damit. Und es war mir eine Ehre, um sie weint oder für sie weinen zu dürfen. So.
Ja.
Also das eine.
Ja, das finde ich einen ganz, ganz spannenden Aspekt. Was ist der Grund dafür, dass du das sagen kannst? Ich verzeihe nicht. Ich sage das auch, aber vielleicht aus einem anderen Grund.
Also für mich ist der Grund ganz klar, wenn ich jemanden verzeihe, muss die Person mich ja erstmal um Verzeihung bitten und einen Reifeprozess durchlaufen, dass klar ist, es ist gewährleistet, es würde sich im Fall X nicht wiederholen. Wenn das aber gar nicht durchlaufen wurde, meine Mutter war gar nicht in der Lage dazu, dann war für mich ganz klar, wäre ich nochmal 5 Jahre alt, wäre das Ganze nochmal so. Und das wäre ja ein Hochverrat an meiner Person zu sagen, hier würde sich etwas wiederholen und ich sage, ich verzeihe dir. Meine Erfahrung mit Menschen, die Vergebungsrituale und so weiter machen, ist eher, und ich habe ja wie gesagt viel darüber gesprochen und dann kam ganz oft, ja, aber man vergibt doch für sich selbst. Und dann meinte ich, aber dann sprechen wir doch nicht von Vergebung. Dann sprichst du willst Frieden haben.
Ja.
Das ist ein Egoismus, den du da walten lässt. Vergebung, Verzeihen geschieht. Das ist nicht etwas, was du dir mental vornimmst. Und es hat eine Interaktion. Sonst, finde ich, bleibt es etwas, was schön klingt oder wo ich auf einer tieferen Ebene mir Frieden erhoffe. Ich habe mich nach einem Vortrag vor einigen Jahren mal mit einem Mann unterhalten, der eben auch sagte, er findet es so wichtig, dass man vergibt und so. Und habe ich ein bisschen ihn gefragt, was kannst du denn, wenn du vergibst? Dann meinte er, naja, endlich Frieden haben. Meine ich, dann sprechen wir davon, du willst Frieden haben. Das ist dein Ziel. Dann nimmst du Vergebung als Mittel zum Zweck. Aber Vergebung, so wie ich es verstehe, hat eine ganz andere Dimension. Und ist es dann nicht authentischer, wirklich zu schauen, wo stehst du gerade innerlich? Du bist im Unfrieden und macht es nicht Sinn, den Unfrieden zu begleiten? Dass, wenn Vergebung dann geschieht, geschieht sie. Aber meine Erfahrung ist zutiefst, du kannst absolut in Liebe sein. Ich fühle viel Liebe für meine Eltern. Mittlerweile, nachdem ich viele Jahre gar keinen Kontakt hatte, kann ich das wirklich aus tiefem Herzen sagen. Ich fühle Liebe für die Tragödie dieser Familie und ich verzeihe gar nichts. Es ist ein Und.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Also ich kann da sehr gut dran anknüpfen. Und für mich ist es auch so, da ist sehr viel Liebe. Für mich ist der Hintergrund aber auch, dass ich durch meine außerkörperlichen Erfahrungen vielleicht diese energetischen Verbindungen erkannt habe, die so eine Familie ausmachen und eben auch da so ein bisschen in die Verantwortung gehe und sage, ich spiele eine Rolle in diesem Leben und ich habe mich schon vor vielen Jahren damit auseinandergesetzt, was ist diese Rolle und wie weit bin ich bereit, diese Rolle immer noch zu spielen. Und ich habe das in einem innerlichen Prozess irgendwann abgegeben, sowohl meinem Vater gegenüber als auch meiner Mutter gegenüber, um mich da so ein bisschen rauszunehmen aus der Geschichte, um Dinge anders zu machen. Das ist ja auch eine Form von Heilung. Und trotzdem kann ich sagen, die haben ihr Bestes gegeben. Das ist vielleicht nicht immer gut genug aus meiner Perspektive oder aus der Perspektive anderer Familienmitglieder, aber es ist das Beste gewesen, was sie hatten. Und ich bin ein Teil dieser Familie und wenn ich der nicht mit Liebe begegnen kann, dann fällt es auch wieder auf mich zurück. Das ist so meine Einsicht dabei gewesen. Wie kann ich meinen Vater nicht lieben, auch für das, was er getan hat, ohne mich selbst dabei auf der Strecke zu lassen? Denn ja, ich bin Teil von diesem Verbund. Ne?
Genau, ich glaube, es ist, also ich verstehe, was du sagst, Oliver. Und ich glaube, die Problematik ist bei uns Menschen so schnell, ich plädiere ja immer wieder, dass wir unsere Vielschichtigkeit leben dürfen. Und wie du eben sehr treffend gesagt hast, natürlich, wenn Leute sagen, in esoterischen Kreisen manchmal sagen, wir haben uns das ja selber ausgesucht, dann frage ich immer, wer ist das Ich, was sich das ausgesucht hat? Ja, das Kind, was geschlagen, missbraucht oder verletzt wird, hat sich garantiert gar nichts ausgesucht. Wir müssen die Ebenen auseinanderhalten, sonst landen wir in einer Selbstzerfleischung, weil manchmal, ich habe auch mit Leuten schon gesprochen, die in meine Praxis kamen und wirklich sagten, na ja, aber ich kann ja nicht böse sein, ich habe mir das ja ausgesucht. Wo ich dachte, Moment mal, hier wird alles durcheinander geworfen und Spiritualität wird plötzlich im inneren System zu einer Waffe, dass du nicht mal wütend sein darfst. Das ist doch verrückt. Das ist ein so starkes Nein zum Jetzt. Und es gibt nichts Unspirituelleres als ein Nein zum Jetzt. Wenn du wütend bist, ja, dann ist das doch wichtig. Dann lass uns die Wut begleiten in die Tiefe. Aber ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch für sich schauen darf, also für mich war jahrelang klar, dass ich in diesem Leben keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern haben werde. Weil für mich war auch klar, das war einfach zu heftig. Und erst als ich langsam spürte durch die Selbstbegleitung und immer wieder und durch das langsame Aufwachen, das ging ja über Jahre, und ich spürte, das befriedet sich alles in mir. Es erlöst sich in mir. Und dann kommt eben dieses dolle Mitgefühl, das Herz geht auf und so weiter, war irgendwann klar, jetzt wieder Kontakt aufnehmen. So. Und es war auch strange, weil ich dann meine Mutter gesehen habe, Mein Vater war mittlerweile gestorben. Meine Mutter war genau so wie früher. Genau so. Und ich merkte, in mir startet nichts. In mir startet nicht kein Trigger, sondern ich merkte, ich bin einfach in einem weiten Raum mit ihr. Und trotzdem, es heißt ja nicht, man schwebt irgendwie umher, sondern es war auch klar, Grenzen setzen und so weiter. Aber es war ganz klar, ich konnte die verschiedenen Ebenen fühlen. Die spirituelle Ebene mit Mutter und die persönliche Ebene, wo sie keine Mutter sein konnte. Und ich habe ja auch viel Erfahrung in dem außerkörperlichen Reisen, deswegen weiß ich, dass natürlich auf einer anderen Ebene, wenn man den Blickwinkel verändert, dann natürlich stellt sich das Bild ganz anders dar. Aber mir ist so wichtig, Oliver, auch da für die Vielschichtigkeit einzutreten.
Ja.
Ich begleite Menschen, die sagen, es ist nicht zu verzeihen, ich habe Hass in mir, und ich sage, ja, dein Hass hat auch eine Berechtigung. Lass uns das in die Tiefe begleiten. Weil wir haben so schnell, oh, du bist ein schlechter Mensch, das darfst du nicht tun, du darfst nicht schlecht über deine Eltern denken. Wieso nicht? Auf einer bestimmten Ebene waren sie vielleicht emotional nicht deine Eltern. Sie waren Erzeuger, Erzeugerin, sie haben vielleicht ihr Bestes gegeben, aber für dich war schlimm. Und auch da die Seiten, den Seiten in uns ein Daseinsrecht zu geben, die sagen, es war schlimm, finde ich genauso wichtig auf dem Heilungsweg, ne? Wie langsam in was
Absolut.
Neues machen zu
Und du
können.
hast einen Satz oder eine Frage vorhin eingeworfen, und den höre ich mich auch immer wieder sagen. Wer ist denn das Ich, der sich das ausgesucht hat? Na, und da bitte ich jetzt alle Zuhörerinnen nochmal ganz genau anzuknüpfen, weil gerade in der Esoterik eben viel über diese Schiene versucht wird zu, naja, es wird schon versucht zu lösen, aber ich glaube, das kann gar nicht unbedingt passieren. Weil wir dieses Ich einfach gar nicht in als das betrachten, was es eigentlich ist. Wer ist dieses Ich, was sich das angeblich ausgesucht hat? Ne?
Ja, und ich finde, wir reduzieren uns Menschen auf 0 und 1. Wir sind vielschichtig, wir sind komplexe, faszinierende Wesen. Wir sind multidimensional letztlich,
Ja.
ja. Und ich habe vor Jahren, vor vielen Jahren, mich mal auf einer Veranstaltung, das passiert selten, dass ich mich da mit jemand anlege. Da war ich auf einer Veranstaltung, da sagte ein bekannter spiritueller Lehrer tatsächlich den Satz: Auch ein 5-jähriges Mädchen, was missbraucht wird, muss anerkennen, dass sie sich das ausgesucht hat. Und daraufhin habe ich mich gemeldet und meinte, arbeiten Sie mit missbrauchten Frauen? Haben Sie eine Ahnung, was das bedeutet, wenn Sie das so sagen? Sie schließen jede Tür, wo das Mädchen oder die Frau eine Anklage machen kann. Sie bringen hier völlig was durcheinander. Dann, das hat er natürlich ganz anders gesehen. Da habe ich gesagt, wenn Sie nicht wirklich mit missbrauchten Frauen arbeiten und das Unglaubliche, die Zerrissenheit dieser Menschen zwischen Loyalität zum Täter und Hass, Zorn, Wut auf der anderen Seite, das Zerrissenwerden da drin, wenn Sie das nicht erlebt haben in der Begleitung von Menschen, dann bitte ich wirklich vorsichtiger zu sein. Sie schließen alle Türen und dann bleibt diesen Menschen nur noch das Denken, wenn sie Zorn haben, ich bin ja selbst schuld. Und dann gibt es noch mehr die Keule auf den Kopf. Das ist so eine Gewalt. Ich kann Ihnen nicht weiter zuhören, habe ich dann gesagt. Wenn Sie dabei wirklich bleiben, dann möchte ich aufstehen und sagen, das geht so gar nicht. Ne? Aber es ist leider eben oft verbreitet, dass eben diese Vielschichtigkeit vollkommen reduziert wird. Es wird von einem Ich
Ja.
gesprochen. Welches Ich? Es gibt so viele verschiedene Ich-Seiten und
Ja,
verschiedene
und ich meine, natürlich
Ansprüche.
kann ein 5-jähriges Mädchen auch nicht sowas nicht
Definitiv.
anerkennen, davon mal ganz abgesehen. Ich denke, dieser Aspekt, der darf irgendwo im Raum stehen, ne, der darf vielleicht als Möglichkeit irgendwo
Natürlich.
einbezogen werden. Aber das, was du da gerade schilderst, das ist ja, da sträuben sich mir die Haare, ne, wenn, ja.
Und natürlich, ne, also wie gesagt, es gibt Dimensionen, da ist das ja wahr, aber das
Ja.
ist nicht die Dimension, die hier gerade leidet. Und wenn wir wirklich in eine authentische Liebe aufwachen wollen, dann ist das doch eine Liebe, darum geht es auch für mich in der emotionalen Selbstbegleitung. Es muss doch um eine Liebe gehen, die keinen Gegenpol mehr hat. Solange ich Liebe instrumentalisiere wie ein Zuckerguss und Liebe ist noch der Gegenpol zu Hass, bin ich immer noch in der dualen Welt verstrickt. Und es ist wichtig, dass die Dualität voll da sein darf, dass Wut geäußert werden darf, dass Mitgefühl auf dieser Ebene geäußert werden darf, damit wir doch langsam, wenn wir immer wieder in die Tiefe gehen und die unverbundenen Seiten, die verletzten Seiten in uns begleiten, mitbekommen können, an der tiefsten Stelle der Unverbundenheit, an der dunkelsten Stelle, wenn wir da wirklich mit Respekt langsam uns tiefer begleiten, darunter ist das Licht. Und diese Art von Liebe, die darunter ist, die sagt nicht mehr Nein. Die sagt auch zum Nein Ja. Die wird für das Nein aufstehen und sagen, du hast ein Recht auf dein Nein, du bist. Also sei. Das ist doch so wichtig, dass wir, dass es da.
Ja, auf jeden Fall. Und danke, dass du das auf so eine wunderbare Art und Weise auszudrücken weißt. Wenn wir über Transgenerationstrauma sprechen, oder ich sag mal, wenn ich da anfange, drüber zu sprechen mit Workshop-Teilnehmern oder mit Menschen in meinem Umfeld, jeder ist natürlich so ein bisschen anders in seiner Reaktion und in seiner Betrachtung. Und oftmals ist in den vergangenen Jahren ja auch so ein Phänomen sehr an die Oberfläche geschwappt, wo es darum geht, ja, das habe ich aus früheren Leben mitgebracht. Ich war in meinem letzten Leben dies oder ich war das und deshalb bin ich so. Bei mir kommt das dann oftmals so ein bisschen an wie eine Entschuldigung, ne, für etwas. Und das hat so einen leicht bitteren Nachgeschmack auch. Ich bin aber nie so sicher, wie gehe ich damit um, weil die Möglichkeit ist vielleicht da. Ich bin jemand, der gern in so diesen Möglichkeiten lebt und das erstmal offen lässt. Aber wie, ja, wenn ich dich fragen darf, wie betrachtest du das?
Also wenn ich mit Menschen spreche, die in diese Richtung reden, dann frage ich ganz oft, und was bedeutet das? Also wenn du sagst, es kommt aus einem anderen Leben, und was heißt das jetzt ganz konkret? Weil es ist ja, du bist jetzt in diesem Leben, jetzt taucht irgendwas auf. Wenn was jetzt hier auftaucht, ist irgendwas ja offenbar nicht gelöst. Wenn also etwas nicht gelöst ist, wartet es darauf, dass du es zu dir nimmst. Wie gedenkst du denn, das zu tun? Also was heißt das? Manchmal, wie du gerade sagst, bedeutet das ja, dass dann so wie eine Art Entschuldigung, und dann kann man ja auch darüber reden, ne? Bei vielen Menschen ist es ja nicht so, dass sie etwas sagen, bei den meisten Menschen ist es ja nicht, dass sie etwas sagen, um absichtlich etwas Böses zu sagen, sondern es ist eine Unbewusstheit da. Und meine Erfahrung ist eben, wenn man in ein Gespräch geht und Fragen stellt, ne? Wenn man eben sagt, okay, und? So, was jetzt? Und die Person merkt, dass es nicht ein da ist, so ein Verurteilen ist, sondern dass es wirklich darum geht, lass uns mal tiefer eintauchen, wenn du möchtest, weil sonst kann ich dir gerade nicht folgen. So, dann ist meine Erfahrung, entwickeln sich in der Regel sehr spannende Gespräche, weil eben oftmals vielleicht hat sich das biografische Schutzprogramm, wie ich das eben oft nenne, irgendwas gekrallt, ja, und dann sind das jetzt vergangene Leben, die dafür verantwortlich gemacht werden können. Das kann aber auch in die andere Richtung gehen. Ich war vor vielen Jahren mal auf einer Feier, da kam ich rein und dann sagte eine Frau mir sehr schöne Dinge, was sie alles sehen würde und so bei mir. Und dann meinte ich, und? Also, das kann ich jetzt hören und das ist nett, aber warum sagst du das? Was ist die Absicht, das zu sagen? Wenn ich jetzt zu dir komme, zu dir als Heilerin oder wie auch immer du dich dann nennst, dann habe ich ja ein konkretes Anliegen. Und das ist ja, also nicht, ich will nicht sagen, sag es nicht, aber mich interessiert, was ist denn die Ausrichtung? Und bei dieser speziellen Frau, wir kamen dann in ein ganz tiefes, tolles Gespräch, sind wir am Ende dabei gelandet, das heißt es natürlich nicht immer, jeder Mensch ist ja anders, aber bei ihr war es so, sie versucht über diese Sache eine Verbindung zu schaffen. Und dann war eben klar, wenn sie das nicht tut, ist sie unverbunden, dann hat sie Angst, sie findet den Anschluss nicht und so weiter. Dann meine ich, dann wäre mir so viel lieber, wir würden über deine Angst sprechen können, als dass du mir ganz viel schöne Dinge erzählst. Da habe ich viel mehr Interesse dran. So. Also manchmal kann man über Fragen ja auch ein bisschen mehr noch Räume öffnen, Begegnungsräume öffnen, Wir-Räume öffnen.
Ja, Mann, das klingt so einfach, wenn du es sagst, ne? Aber ich werde mir das hinter die Ohren schreiben. Du bist natürlich auch tagtäglich mit dieser Art Gespräche, sage ich mal, konfrontiert in deiner Arbeit. Das ist bei mir jetzt vielleicht nicht unbedingt so. Und manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, fühle ich mich da auch überfordert oder überrollt, weil Leute eben etwas projizieren auf mich als Person, was ich gar nicht bin oder auch gar nicht sein möchte oder sein kann. Aber das passiert dir sicherlich auch, denke ich mal.
Ja, es ist sogar so, dass in der Arbeit, die ich ja jetzt in Einzeltherapie oder auch in meinen Gruppen tätige, da ist das sogar erwünscht. Also meine Ausrichtung ist, dass ich gerade diese sehr versteckten, verletzten Ich-Seiten, diese kindlichen, verletzten Ich-Seiten, die man normalerweise eben nicht so zeigt, die sich eher auf den kompensatorischen Bühnen zeigen, wie eben auf der Essensbühne, auf der psychosomatischen Bühne, auf der Depressionsbühne. Also die Seiten, die wie abgekehrt sind von Menschen oder vom Leben, die auch überfordert sind, die vielleicht tief verletzt sind und sagen, ich will mit denen gar nichts mehr zu tun haben. Ich habe hier mein eigenes Reich gebildet. Und das klingt ja manchmal komisch, weil man ja sagen könnte, Moment, diese Bühne, die da gesucht wird, die ist doch unglaublich leidvoll. Wie soll denn das irgendwie kompensatorisch sein? Naja, das Leiden entsteht ja in der Regel nicht durch das Symptom, sondern durch die Kluft, ist zumindest meine Erfahrung, durch die Kluft zwischen dem, wie ich meine, dass ich sein soll, und den Seiten in mir, die dem nicht entsprechen können. Also um es ganz krass zu sagen, auch das beschreibe ich ja in meinem neuen Buch sehr ausführlich, wenn wir nur depressiv wären, hätten wir gar kein Leiden. Weil Leiden braucht einen Konflikt. Also das, ne, was wir in der ersten Folge ja auch schon in unserem ersten Gespräch schon ein bisschen beleuchtet haben. Es gibt immer diesen Kampf. Leiden bedeutet, es gibt einen Kampf. Und je größer diese Kluft ist, dieser Kampfabstand ist und je heftiger der geführt wird, desto intensiver ist das Leiden. Und wenn wir jetzt sagen, an der Stelle, wir haben bestimmte Seiten, die können nicht in der Welt sein. Die haben sich vor vielen Jahren abgekehrt und machen über die Bühne deutlich, ne? Ich funktioniere nicht. Ich bin nicht, wie ihr mich haben wollt. Ich sage nein. Dann ist das natürlich für die betroffene Person ganz furchtbar. Aber eigentlich brauchen wir wirklich auch ein Hinschauen zu dem Vorstellungsbild, was wir von uns haben. Deswegen, Oliver, bin ich auch sehr dafür, dass wir nicht nur die negativen Selbstbilder uns anschauen, sondern auch die positiven Selbstbilder uns anschauen. Wenn es wirklich darum geht, unser Menschsein in der Tiefe zu atmen, dann müssten wir respektvoll, also nicht destabilisierend, sondern respektvoll, behutsam, jedes Kleid, was wir uns angezogen haben, erstmal in Frage stellen. Damit wir aus der emotionalen Notwendigkeit in einen Genuss kommen können. Es ist ja wunderbar, dass wir auch mit weltlichen Dingen sind. Die Frage ist, bin ich verstrickt in der Anhaftung darin oder kann ich es als etwas Wunderbares nehmen, aber ich definiere mich nicht darüber. Ne? Und da können uns unsere Symptome ganz viel erzählen. So.
Ja, ich bin wirklich, also es ist dieses Gespräch mit dir, sowohl in der letzten Folge als auch hier, das hat enorm viel in mir bewegt. Das passiert selten bei einer Podcast-Aufzeichnung. Ich habe es zweimal vorher eigentlich nur erlebt und ich bin dir unglaublich dankbar. Ich werde mich nochmal hinsetzen und mir alles nochmal ganz in Ruhe anhören und auf mich wirken lassen. Da sind so viele Schätze drin und so viel, was ich da mitnehmen kann. Und ich hoffe, dass unseren Zuschauerinnen das auch so geht und den Zuhörerinnen. Liebe Maria, an dieser Stelle nochmal meinen Herzensdank an dich. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in diesem Forum nochmal wiedersehen in der Zukunft.
Ich würde mich auch sehr freuen, Oliver. Es war mir wirklich nicht nur eine Freude. Ich war sehr berührt zu spüren, an manchen Stellen auch, dass du so berührt bist. Und dadurch entsteht ja ein ganz besonderer Raum. Also ich bin sehr gerne in diesem Raum mit dir gewesen und danke dir sehr, sehr herzlich. Dankeschön.
Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal, liebe Maria.
Danke, bis zum nächsten Mal.